der Menge, die kommen, und wir geben Gott alle Ehre. Halleluja. Vater, ich danke dir für heute Abend. Wir wollen freuen und alle Zeit fröhlich sein und abermals fröhlich sein in dem Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vater, ich danke dir, dass wir uns in dir freuen dürfen. Und dieser Tag, dieser Abend soll ein gesegneter Abend sein. Und die Freude am Herrn soll uns erquicken. Halleluja. Amen. Praise God. Freut euch. Bitte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir rühmen dich. Halleluja. Himmlischer Vater, wir wollen deine Anbeter sein. Glory, Glory, Glory. Lass unsere Hände zu ihm emporheben und ihn anbeten. Lass uns ihn preisen heute. Halleluja. Shirabara marabashika darabrasanti. Kurashatara salaramanda. Divaromushitula kashapora alape. Oh, ich darf stehen vor deinem Heiligtum, oh Gott. Dein Antlitz darf ich schauen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du darfst stehen. Du darfst kommen. Halleluja. Ich will stehen. Danke, Herr, dass du uns einladest. Und du sagst, seht, kommt und schmecket, wie freundlich doch der Herr ist. Der Herr wird seine Freundlichkeit heute Abend an dir erweisen. Halleluja. Wir singen noch einmal. Ich darf stehen. Ich darf kommen. Ich bin eingeladen. Nimm die Einladung an. Was nützt die Einladung, wenn du nicht kommst? Der Herr sagt, kommt her zu mir. Komm her zu mir mit deiner Bürde, mit deiner Krankheit, mit deiner Not, mit deiner Angst, mit deiner Bedrückung, mit deinen Fragen. Ich will sie dir heute Abend beantworten. Komm her zu mir. Ich darf stehen. Nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir erwarten Gottes Segen. Ich möchte gesegnet werden. Ich darf kommen und ich bin da. Du bist da. Wir sind da in der Gegenwart des Herrn. Praise Gott. Heute Abend mein Thema ist, was bringt dir die Zukunft? Lohnt sich der Einsatz, die Investition? So, wir wollen darüber hören. Zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein für morgen. Morgen um 10 Uhr. Ich spüre vom Heiligen Geist, es wird ein besonderer Gottesdienst. Es wird ein Salbungsgottesdienst sein. Gott hat mir gezeigt, ich sollte Menschen salben und segnen. Also du bist ganz besonders für morgen früh herzlich eingeladen. Erwarte Großes vom Herrn. Dann Mittwoch und Donnerstag, nächste Woche, also 24. und 25. September. Wir haben Don Piper hier. Er wird uns erzählen über sein Leben. Er war 90 Minuten im Himmel, also er war tot, mit klinisch tot. Und dann kam er zu sich und erzählt uns über seine Erfahrungen auf der Schwelle zum Jenseits. Also ich möchte euch herzlich einladen. Er wird also auch seine Bücher signieren hier. Zwei Bücher sind erschienen von ihm. 90 Minuten im Himmel und das Leben kann neu oder hat neu begonnen. Dann möchte ich euch einladen, ja, zum Wochenende, was das wieder ansteht. Am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, wir werden das Thema haben, Russland marschiert zum letzten Krieg. Ein prophetisches Thema. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Vielen Leuten ist es noch nicht ganz klar, wo wir uns befinden. Aber wir sind in der Endzeit. Dann am Samstag, den 27., also nächsten Samstag, 19 Uhr, erlebe den offenen Himmel. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir immer einen offenen Himmel, der Herr wartet auf uns, Tag und Nacht. Heute, was bringt dir der Einsatz? Ich habe mal in Stuttgart gepredigt und gewettert und getan für den Herrn Jesus Christus. Und dann kommt so ein Spötter und fragt, was springt Ihnen dabei raus? Für das ganze den ganzen Einsatz dafür, den Herrn Jesus. Was springt Ihnen dabei raus? Habe ich gesagt, also eine ganze Menge. Also zuerst einmal, ich habe Freude am Predigen, habe Freude zu missionieren, bekehr Seelen für Menschen zu Jesus und ich habe noch einen ewigen Lohn, also ewige Belohnung. Also springt eine ganze Menge raus. Was springt Ihnen dabei raus? Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich der Einsatz für den Herrn Jesus? Lohnt sich im Glauben zu leben? Lohnt sich Gott ernst zu nehmen? Manche nicken das, aber ich muss es auch begründen, warum. Wieso das sich lohnt? Also manche haben falsche Gedanken über das Opfer, also was ich gegeben habe, habe ich verloren, habe ich nicht mehr. Manche setzen auf die falschen Pferde. Weiß ja, so diese Wetten, wir sind ja nicht so wettbesessen wie die Engländer, aber die wetten auf alles. Da wird auf alles gewettet. Ich meine, die Wettbüros gedeihen bei uns ja auch inzwischen. Beim Fußball und so weiter, welche Mannschaft siegt. Es gibt falsche Hingabe, ich werde das auch heute anschneiden. Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich mich für bestimmte Dinge engagiere? Leute engagieren sich für alles Mögliche, insbesondere auch Frauen. Sie engagieren sich für die grüne Welt, für so Natur, und heute engagieren sich auch viele sich fürs Klima. So lohnt sich das alles. Manche ereifern sich für eine Sache fast bis zum Fanatismus. Für die alternative Szene zum Beispiel, da Straßen, Grün, Zeug wieder alles neu bringen. Andere verfallen da in Esoterik, Aberglauben, Geisterglauben, Spiritismus. Lohnt sich das, für bestimmte Dinge zu engagieren, für die wir uns manchmal so einsetzen und aufopfern? Viele haben sich schon aufgeopfert für den Idealismus. Ich denke nur, Deutschland ist da spezialisiert, das Dritte Reich. Die haben da so einen Panschall nachgeschrien, der hieß früher mal Schinkelhuber. Und dann hieß der Hitler und so weiter. Idealismus, lohnt sich Idealismus, wenn ich frage, also Kommunismus und so weiter. Leute haben sich da eingesetzt für bestimmte Dinge, für Ideen. Was ist dabei rausgekommen? Ich musste mal einen beerdigen, der mit Wilhelm Pieck und all diese Größen, der DDR-Größen mitgekämpft haben, die ehemalige DDR mit aufgebaut haben. Ich durfte alles sagen als Pastor, also das System, alles egal gewesen den Angehörigen. Ich musste nur einen Satz einbauen und einen Satz rüberbringen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Karl Marx konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Er hat seine Doktorarbeit über die Bergpredigt gemacht und so weiter, und da steckt unheimlich viel drin. Die Bergpredigt ist ein wunderbares Programm, aber nicht für Menschen, die nicht an Gott glauben. Für Menschen, die an Gott glauben, ist es eine wunderbare Sache. Und das kannst du ohne den Heiligen Geist nicht. Manche bringen Opfer, und das in die falsche Richtung. In der Bibel heißt es einmal, sie opfern den Dämonen, manche, und wissen dabei nichts und denken, die machen einen großen Dienst an den Herrn. Ich habe gestern euch kurz gesagt, der liebe Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, und der Name des Herrn sei gepriesen, das ist alles schön und gut. Aber der Auslöser für seinen Verlust war, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe. Und versuch einmal zu befürchten und du kriegst das. Habe Angst, dass du Krebs kriegst, du kriegst es. Oder dass du Schnupfen bekommst, du kriegst es. Und rede über negative Sachen. Und je mehr du über negative Sachen redest, desto mehr fliegt es dazu, wie die Vögel oder wie die Bienen. Du ziehst es an durch dein Gerede. Alles, was wir aus Angst tun, aus Panik tun, dienen wir dem Teufel. Und opfern dem Teufel, und der Teufel wird genährt, gestärkt, wird aktiviert. Und natürlich dadurch sagt er, was kann ich für dich tun? Aus Angst, wenn du aus Angst opferst, aus Angst irgendwo etwas nicht tust oder nicht bringst oder nicht unternimmst. Ich habe ein Buch über Krebs gelesen oder mich beschäftigt. Zwei Bücher habe ich gleich gekauft, weil in einem Band das nicht alles reinkam, was da drin gesagt werden sollte über Krebs. Und dann hieß es plötzlich, sie können sie selber testen, also unterm Arm, da beginnt es mit einem Knoten. Denke ich, guck's mal, wie es bei dir aussieht. Und ich war so entsetzt, ich habe einen Knoten gehabt. Im anderen Arm genauso. Und es wurde von Tag zu Tag größer und schlimmer. Und ich habe gebetet, ich habe gebeichtet, ich habe Älteste gerufen, habe mich mit Öl salben lassen. Ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Und es ist nicht besser geworden. Es ging 3-4 Wochen so. Und ich bin dann zugelaufen, weil ich die Hände nicht mehr zusammengekriegt habe. Ich habe Krebs im höchsten Stadium. Und ich habe meiner Frau gesagt, mach ein Testament. Also ich muss Testament machen, ich werde bald sterben. Du wirst Witwe werden. Wir haben damals 2 Kinder gehabt. Also mach dich drauf gefasst. Und dann kam die Frage, die Gott mir stellt. Ich habe gebetet und gebetet, ich habe angefangen zu fasten, es ist nicht besser geworden, und Gebet und Fasten hat hier also absolut nichts genützt. Dann fragt der Herr, der Heilige Geist, seit wann hast du das? Ja, seit wann habe ich das? Seitdem ich das Buch gelesen habe. Und als ich das Buch rausgeworfen habe und weggeworfen habe, von dem Moment ohne Gebet bin ich geheilt worden und gesund geworden, plötzlich als wenn es Luft ausgegangen wäre. Innerhalb von 1-2 Tagen war alles vorbei und wieder ganz normal. Was ich befürchtet habe, womit ich mich beschäftige, womit sich mein Geist beschäftigt, das kriege ich. Also, lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich, mit negativen Menschen abzugeben? Lohnt sich, mit negativen Dingen abzugeben? Lohnt sich, mit Angst sich abzugeben? Ich sage, nein, das lohnt sich nicht. Der Preis ist viel zu hoch. So. Also, auch wenn es eine gute Absicht ist, ich wollte nur mal informieren als Seelsorger, wie diene ich krebskranken Menschen, was für Formen gibt es. Und mir reicht es. Ich weiß, dass die Leute krank sind und das reicht mir. Ich bete mit denen und das muss der liebe Gott dann das Übrige machen. Was für verschiedene Formen das gibt, das ist doch egal. Gott sagt, du sollst nicht nachfragen, im 5. Mose 7 und 5. Mose 12, du sollst nicht nachfragen, wie haben die Völker ihren Göttern gedient, was für Altäre haben, was für welchen Namen sie angerufen haben. Fang nicht an, dem Blödsinn, dass du anfragst, welche Dämonen sind da und was weiß ich alles. Die Dämonen kommen, wenn du dich für sie interessierst. Du musst dich nur für Johannes Matthäus interessieren. Und plötzlich findest du im Internet, wie viele Seiten da, was weiß ich. Du musst nur eingeben und plötzlich hast du da alles, alles Gute und alles Schlechte, du hast alles auf einmal und so weiter. Du musst nur reingeben. Wer kennt wen? Und plötzlich da wirst du erstaunt, wer wen kennt und wer dich kennt. Und also interessiere dich für diese Dinge. Du ziehst da wie ein Magnet die Sachen an, dieses negative Zeug. Den Fluch, der über die Völker kam. Wir Deutschen haben genug gelitten, das reicht uns eigentlich mit dem Pergamonaltar. Den haben wir nach Deutschland gebracht, für ewige Zeiten hat der deutsche Kaiser das unterschrieben. Für ewige Zeiten kommt das nach Deutschland und wir haben 70 Jahre daran gelitten und gekauft. Das Land wurde geteilt, das ist das Zeichen des Fluches, geteilt und geviertelt. Und das haben wir. Deutschland und die Stadt hier und Berlin war halbiert und geviertelt. So viele opfern nicht Gott, sondern Dämonen, und zwar unwissend. Sie wecken die Dämonen, den Schläfer. Die Dämonen sind nichts anderes wie abgefallene Kreaturen, Wesen, Dinge, Begriffe, was es auch immer ist. Und wenn du anfängst, dann Opfer zu bringen, wie Hiob, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen, das inspiriert den Teufel. Du inspirierst den Teufel. Du fütterst die Dämonen und du bringst sie zum Leben wieder, wenn du anfängst, die zu opfern. Und deshalb sagt Paulus im 1. Korinther 11, ihr könnt nicht gleichzeitig aus dem Kelch Gottes und aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht gleichzeitig auf zwei Schultern das Wasser tragen, sagt Jakobus und so weiter. Aus einem Brunnen kann nur süßes oder bitteres Wasser fließen. Wer dem gottlosen System dient, die Frage, die mich bewegt, ist ja, lohnt sich der Einsatz? Wer einem gottlosen System dient, der dient dem Teufel. Der beugt sich vor dem Teufel. Zu Jesus kam der Satan und sagte, bet mich an. Was ist Anbetung? Nichts anderes wie Respekt bringen, wie Ehre zollen, wie Achtung, oh Mann, und so weiter, gewaltig. Und da bist du schon verwickelt. Wer also sich beugt vor den Mächtigen dieser Welt, wer sich beugt vor den Problemen, wer sich beugt vor irgendwelcher Situation, die nicht von Gott ist, der betet die Sachen an. Du musst also gar kein Götzendiener sein, der mit einer Figur, Buddha-Figur oder was weiß ich, irgendeinem Stier oder einem Ochsen oder irgendeinem Zeichen davor sich trägt und so weiter. Ich bete an. Nein, schon allein, wem du Respekt zollst, wen du achtest, mehr als Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, hat Gott gesagt. Also mit wem du dich beschäftigst. Wir haben gestern gesehen vom Uriah und David und Uriah. Der Uriah war so ein hingegebener Mann an David und diesem Feldherrn, aber das war der war nicht recht, der war nicht koscher. Der Mann lebt in Ehebruch, der lebt in Sünde. Und wenn du dich Menschen hingibst, die in Sünde leben, vergiss es. Der Fluch, den sie trifft, trifft auch dich, verstehst? Wenn denkst, Jonah hat die ganze Mannschaft in Not gebracht, weil er auf der Flucht vor Gott war. Und wenn du mit Leuten zusammen sitzt, zusammen fährst, die nicht koscher sind, also die nicht in Ordnung sind, der Feind oder die Strafe, das Gericht hat auf sie abgesehen, aber wenn du dabei bist, triffst dich auch mit. Und deshalb, du fragst, Mann, warum bin ich da immer betroffen, warum erwischt es mich immer auch? Das war nicht auf dich gezielt, gar nicht, absolut. Du bist gar nicht gemeint gewesen. Der Nachbar, der neben dir war, auf den war gezielt, aber man hat sich verschossen. Wenn ein Haus in die Luft gejagt wird, die im Haus drin sind, die kommen dabei um. So, deshalb wichtig, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen oder die Lästermäuler, wie wir das gestern gehört haben. Also so, hör diese Kassette an oder CD oder im Internet oder die Predigt von gestern. Also ich predige über Dinge, wie man die Geschichte aufarbeitet, seine Geschichte aufarbeitet und wie man Fluch abschüttelt und wie man mit Gott ins Reine kommt und wie man Gott arbeiten lässt. So, lohnt sich die Investition? Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich, freundlich zu sein zu allen Menschen? Es lohnt sich nicht. Ich denke nur an Hiskia. Wir haben einen Fall in der Bibel. Hiskia, da kommt ein Besuch aus Babel und er ist geheilt worden. Und du solltest nicht allen Leuten dein Zeugnis erzählen. Die Bibel sagt, wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. So schön wie wichtig das ist, dass alle Welt erfährt, was Gott getan hat. Du solltest eigentlich erzählen, was Gott getan hat. Er sandte Jesus, er hat Jesus auferweckt, hat Jesus in den Himmel genommen und er wird Jesus wieder schicken, er sandte den Heiligen Geist. Da ist so viel Stoff zum Predigen und zum Erzählen, dass du kein Seelenstriptease machen musst. Hiskia macht Seelenstriptease und erzählt und sagt, guck mal, was der Herr alles getan hat, wie Gott mich jetzt mächtig gesegnet hat. Und er zeigt alles diesen Babyloniern oder Assyrern und sagt, guck mal, das hat Gott mir geschenkt und das hat Gott mir geschenkt und das hat Gott mir geschenkt und das hat Gott mir geschenkt. Je mehr die Menschen über dich wissen, desto angreifbarer bist du. Je weniger sie über dich wissen, desto glücklicher darfst du dich preisen. So, das ist ganz arg wichtig, nicht alles erzählen. Und dann kommt der Prophet und sagt, hör mal, was sind das für Leute, die dich da besucht haben? Ja, das sind Menschen, die sind glücklich, dass ich geheilt worden sind, die beglückwünschen mich und so weiter. Pass auf, wer dich beglückwünscht, dir gratuliert zum Geburtstag. Weißt du, die Kommunisten und so weiter, die haben eine Spezialität. Weißt du, die fragen, wann haben sie Geburtstag? Und dann kommen sie und gratulieren und schon ist eine Freundschaft, du kannst nicht Nein sagen. Der Teufel versteht, Menschen zu binden. Und am besten mit Geburtstag, Namenstag und Hochzeitstag und all diese schönen Tage. Immer wenn du glücklich bist, dann versucht er dich abzuzapfen. Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich, dass du dich mit allen Leuten abgibst? Die rauben dich eines Tages aus, plündern dich. Jeder Ungehorsam bringt Verluste. Also Gehorsam zahlt sich aus, Ungehorsam zahlt sich nicht aus. Denk an Saul, König Saul, der hat das ganze Königreich verspielt. Und jeder Einsatz, egal, guter oder schlechter, bringt einen Zahltag. Weißt du, dann hast du plötzlich was in der Tüte drin. Früher hat man, jetzt, heute hat man auf dem Konto, aber früher, das war immer so schön, so in der Tüte was zu haben. So eine Lohntüte. Das war was, da hat man Lohnstreifen gehabt. Und, also ich weiß, das war gut für mich. Immer, man, wie viele Überstunden man gemacht hat und das hat sich ausgezahlt. Also jeder Einsatz zahlt sich aus. Und jeder Nicht-Einsatz zahlt sich aber auch aus. Was wird dein Lohn sein eines Tages für dein Leben? Denk darüber nach, darüber wollen wir nachdenken heute Abend. Wie wird dein Zahltag aussehen? Wie viel wirst du in der Tüte haben? Investiere dein Leben und zwar richtig, in die richtige Sache. Also beschäftige dich nicht mit Menschen, die nicht gläubig sind. Das bringt dir nicht viel, das bringt dir eher Unglück. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen und werde nicht teilhaftig ihrer Sünden. Römer Kapitel 5, Vers 12, da wird uns ein Bild gezeigt. Wie kam die Sünde, wie kam das Verderben, wie kam das Unglück in diese Welt? Durch den Ungehorsam eines Menschen kam Unglück in diese Welt. Und deshalb, wenn schon ein Mensch so viel Unglück bringen kann, wie viel mehr, wenn du mit einem da auch zusammen bist? Da heißt es in Römer 5, Vers 12, wie durch einen Menschen das Verderben in die Welt kam, so kam auch die Gnade durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Also, mit den richtigen Leuten. Halt dich am Gesegneten, heißt es einmal im Psalm 37, so wirst du auch gesegnet. Halt dich an Ungesegneten und du hast einen Fluch zu Hause. So, der Tod ist durchgedrungen durch diese eine Sünde von Adam und Eva zu allen Menschen. Das Original ist einmal beschädigt worden und dann sind alle anderen Kopien auch beschädigt, wenn das Original einmal beschädigt wurde. Deshalb, wenn dein Original einmal beschädigt wurde irgendwo oder wenn einer in deiner Umgebung ist, du färbst ja ab, wir sind wie Chamäleons. Wir färben ab. Wenn gute Menschen in deiner Umgebung sind, glückliche Menschen in deiner Umgebung sind, wirst du auch glücklich und gut und gut gelaunt sein und so weiter. Sind aber depressive, schwermütige Menschen, kranke Menschen. Deshalb, ich würde mich überlegen, neben wem ich sitze und sitzen würde. Also wenn ich wählen kann, neben wem ich sitzen kann, ich würde zum Beispiel nie neben einem Dieb sitzen. Neben einem Dieb. Verstehst du, der bestiehlt mich. Ich habe drüben, ich habe eine Zigeunergemeinde gehabt von Romas und Sintis und da kommt eine Zigeunermädchen, Frau eigentlich und sagt, Pastor, könntest du für mich beten? Ich sage, ich bete mit dir und habe ihr die Hände aufgelegt und bete mit ihr und ich soll sie befreien von Kleptomanie, also zap zap. Und ich soll sie frei machen und ich mache sie frei und löse im Namen Jesu und ich mache meine Augen auf und gucke sie an und sage, Pastor, du musst entschuldigen, ich habe dich bestohlen. Deinen schönen Kugelschreiber hier bitte wieder zurück. Während ich mit dem Weibstück bete, bestiehlt sie mich. Also, hab nichts zu schaffen mit den Werken der Sünde. Also, ich will das nur sagen, schau um, mit wem du zu tun hast. Schau um, wer dir die Hände auflegt, wer dich segnet, das ist alles so wichtig. Das ist keine Spielerei. Heilige Dinge sind keine Spielerei. So, wir sollen da wirklich drauf achten. Ein Fehler und die ganze Zivilisation ist versaut. Adam erlaubte, dass die Sünde in diese Welt kam, gab dem Teufel Kredit, sozusagen, hat uns alle an den Teufel verkauft, ausgeliefert, ihm die Tür gemacht, ihm Starthilfe gegeben in diese Welt. Der Teufel hätte nichts in dieser Welt zu suchen gehabt und nichts zu sagen gehabt, wenn Adam ihm nicht das erlaubt hätte. Gott sagte, herrsche du darüber, auch über die Schlange. Schlimm wäre es gewesen, wenn der Teufel zu Adam oder zu Eva gekommen wäre als Engel. Denn über Engel konnten sie damals noch nicht herrschen. Und dann wäre er in die Knie gegangen. Aber Gott hat mit einer Schlange ihn zu Fall gebracht. Oder die Schlange hat ihn zu Fall gebracht über Tiere, die er herrschen sollte. Über Regenwürmer oder Würmer und Tiere und Vögel und Fische und so weiter. Er soll über die Tiere herrschen. Und gerade so ein Tier, worüber er Herr sein sollte, hat ihn zu Fall gebracht. So, lohnt sich die Investition, lohnt sich mit dem Teufel abzugeben und zu diskutieren? Also, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Also, gib dich nicht mit Diebe ab und gib das Geheimnis deines Lebens nie aus der Hand. Verrate es nicht. Ich denke nur, Adam hat hier den Schlüssel zu seiner Wohnung dem Teufel in die Hand gedrückt, zu dieser Welt. Das Codewort, dieses PIN-Wort verraten. Und in dem Augenblick, wo einer das PIN-Wort von deiner Bank weiß, von deinem Konto weiß, kann er jederzeit abheben. Und der Teufel weiß dann, was du drauf hast, und er holt sich immer das, was er gerade bedarf. Übernimmt dann die Kontrolle über dich, und morgen werden wir das Thema auch behandeln, also dass du die Übersicht nicht über dein Leben verlierst. Gott hat mir eine Botschaft gegeben diese Tage, und ich möchte diese Botschaft weitergeben. Erlaube nicht, dass irgendjemand über dein Leben herrscht. Gib ihm keine Macht. Lohnt sich der Einsatz? Ich denke nur Esau. Esau verkaufte für eine billige Linsensuppe, dass du für 2 Euro hier irgendwo im Laden kriegst, ein gutes Linsengericht bekommst. Er verkauft für ein gutes Linsengericht seine Erstgeburt. Er sagt, was habe ich davon? Und dann hinterher sucht er und findet es nicht mehr und gibt es nicht mehr für ihn. Also nur um die irdischen Bedürfnisse zu decken, seinen Bauch zu füllen, nur für eine Stunde, der Weg über die Zunge sehr kurz, verlor er alles. Lohnt sich dieser Einsatz? Lohnt sich die 5 Minuten? Niemand kann über dich herrschen, es sei denn, du erlaubst ihm, dass er über dich herrscht. Wenn es zulässt, wenn du ihm Genehmigung gibst, das PIN-Wort, das Geheimnis deines Lebens verratest. Weißt du auch, vielfach sind die Eltern schuld. Und beim Jakob und Esau, da war die Mutter Rebekka schuld. So lieb sie war, sie manipulierte den Jakob, verführte ihn, den Segen an sich zu reißen mit aller Macht. Guck mal, der Vater hat, ich hab's gehört, der hat gesagt, Esau, geh auf die Jagd und mach mir ein Wildbrett und dann will ich dich segnen. Jakob reißt es an sich, er weiß, es steht mir zu, er hat nicht gewartet auf die Stunde Gottes. Lohnt sich der Einsatz, dem Herrn vorzugreifen? Wenn du dem Herrn vorgreifst in deinem Leben, in welcher Form auch immer, wenn du eine Rosenknospe aufmachst, die wird nie mehr aufgehen und nie mehr blühen. Deshalb, wenn wir dem Herrn vorgreifen, ist alles verspielt. Lohnt sich der Einsatz? Viele tun, was die Eltern sagen und nicht, was Gott sagt. Denke ich hier an Rebekka, an die Mutter von Esau und Jakob. Der Teufel arbeitet sehr systematisch. Wie das ganze Weltsystem ist so. Er arbeitet immer mit Autoritäten, mit Vorgesetzten. Und deshalb, autoritätsgläubig sein, das ist sehr gefährlich. Der Herr Professor hat es gesagt, oder Herr Doktor hat es gesagt, oder der Chef hat es gesagt, oder der und der hat es gesagt, der Kanzler oder wie auch immer, wer das auch sein mag, oder Kanzlerin. Weißt du, es bringt nichts, wenn wir autoritätsgläubig sind. Denn wenn du Gott gehorchst, und solltest Gott mehr gehorchen als den Menschen. Bei Esau zurück nochmals, da heißt es, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und verliere seine Seele. Lohnt sich der Einsatz, wenn ich meine Seele verkaufe? Und so viele Menschen haben nur für ein bisschen Glück, ein bisschen paar nette Stunden ihr Glück, sein Glück, die Seele verkauft, für ein paar Stunden glücklich sein. Oder um Karriere zu machen. Das kalte Herz, ich kenne wieder diese Geschichte vom kalten Herzen. Und so, da geht man über Leichen, dann ist, bis man wieder das fleischerne Herz haben möchte. Was hilft es den Menschen? Lohnt sich der Einsatz, die Ausgaben, die du für das, was du investierst, machst? Lohnt sich der Stress, der Ärger, die Mühe, die Plage? Lohnt sich die Plage, die du veranstaltest, im Blick auf die Ewigkeit? Lohnt sich das Abenteuer, der Eifer? Was springt dir dabei raus? Du solltest dir öfters fragen, was springt mir dabei raus? Also ich denke, das ist eine gute Frage, die der gute Mann mir gestellt hat, aber ich gebe es weiter. Was springt mir raus, wenn ich opfere, wenn ich bete, wenn ich Gott diene? Wer die ganze Welt gewinnen will, verliert seine Seele, hat Christus gesagt. Was hilft dem Menschen, wenn du alles verstehst, alles kennst, überall gewesen bist und nimmst Schaden an deiner Seele? Wenn du alles miterlebt hast, so viele Leute sind reingefallen, verführt worden, gefangen worden. Ich wollte mal nur sehen, wie das funktioniert mit Haschisch oder LSD oder mit irgendwelchen anderen Drogen. Und du bist angeknackst. Oder wie das so funktioniert. Der verlorene Sohn, der ist ja nicht verloren gegangen. So von heute auf morgen. Der hat gesucht. Und alle diese gleichen Bilder, die Jesus verwendet in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn und verlorenem Groschen und verlorenem Schaf, die sind nie von selbst verloren gegangen. Der hat nur Glück gesucht. Der wollte was vom Leben haben. Er war ehrlich und hat nie vorgehabt, das ganze Vermögen zu verspielen. Aber am Ende war er soweit. Er lebte herrliche Tage, heißt es hier. Extravagant, luxuriös, genoss sein Leben. Lohnt sich dieser Einsatz immer wieder ausgeben, immer wieder so gut angesehen, noch eine Runde? Lohnt sich das alles? Und ist die Frage immer wieder ausgeben, ausgeben, am Schluss hast du gar nichts mehr. Und du solltest, wir sind Haushalter, wir sind verantwortlich für das, was Gott uns gegeben hat. Und wir sollten das wunderbar verwalten, in der Weisheit Gottes. Und plötzlich hat dieser gute Junge nichts mehr gehabt. Der Einsatz hat sich bei ihm nicht gelohnt, das war ein Verlustgeschäft. Er verlor nicht alles auf einmal. Und deshalb denkt nicht, dass der Teufel dir alles auf einmal nimmt. Nach und nach, so immer Stück für Stück. Verluste, Verderben, Verführung, das geht alles in kleinen Schritten. Und du merkst es gar nicht. Plötzlich bist du weg vom Fenster. Plötzlich ist dein ganzes Vermögen verbraten. Und dann wandte er sich an einen Bürger des Landes und der erlaubte ihm nicht einmal vom Schweinefraß zu essen. Und das war ein Segen. Weißt du, wenn plötzlich uns Dinge verwehrt werden im Leben, als Verlorene. Wir sollen Gott danken, dass wir nicht uns versündigen müssen mit diesem Gefräß. Verstehst du? Es wurde ihm verwehrt. Danke Gott, wenn dir manchmal Dinge in deinem Leben verwehrt werden, dass du das nicht kriegst. Wer weiß, was du dann machen würdest. Dieser gönnte ihm nichts, dieser Bürger des Landes, gönnte ihm nichts. Hat kein Interesse an ihm. Und ich sage dir eines, wenn du der Mohr seine Pflicht getan hat, an dir hat niemand ein Interesse. Und muss sehr sorgfältig aufpassen, mit wem du zu tun hast. Und manchmal sogar in Gemeinden und christlichen Kreisen und Gruppierungen, auch da, das ist alles nur Management, alles nur Geschäft, alles nur Werke, auch Missionswerke. Viele Leute sind verbraten in diesen Missionswerken, ausgebrannt, ausgelaugt, kaputt gemacht und so weiter. Und dann kannst du gehen, ach, es gibt noch andere. Menschen, in Babylon war ein Bild, ich habe also von Babylon alte Überlieferungen, da heißt es, wenn ein Mensch vom Gerüst runterfiel beim Turmbau, der wurde gleich durch den nächsten ersetzt. Und so läuft es in dieser Welt. Weißt du, alle sind ersetzbar. Deshalb frage ich mich, lohnt sich der Einsatz, den ich mache? Oder bleiben wir Original und sind Original und tun das Werk des Herrn, das Gott uns aufgetragen hat, vor Grundlegung der Welt, unsere Berufung? Und die sind nicht ersetzbar, sind was Einmaliges, jeder einzelne von uns Menschen, die Gott dienen, ehrlich dienen, aufrichtig dienen, sind unersetzlich. Wir sind einmalig. Wenn du weg bist, bist du weg. Bist beim Herrn Jesus. Und so weiter. Und dann muss Gott neue Wege finden, wieder ein neues, jemand wieder so als Original kreieren. So, ich will nur eines sagen: Die Menschen sind nicht an deinem Glück interessiert. Keiner. Ist das letztlich, was ich sage? Es geht also auch in christlichen Kreisen durchweg. Und ich will dir die Wahrheit sagen. Verstehst du, die haben nicht einmal ein Dankeschön für deinen Dienst. Du hast dich abgemüht und so weiter. Und je mehr du dich abmühst, wenn ich komplizierte Fälle habe und ich möchte die Personen behalten, weißt du, was ich dann mache? Dann sage ich, fahr nach Hinterdupfing, ganz weit weg, so am Rhein irgendwo, über den Rhein auf der anderen Seite. Dort beichtest, gehst in die Seelsorge und dann kommst du wieder zurück. Wenn du Menschen dienst, ich sage dir ein Geheimnis, wenn du den Menschen dienst, Und die sind aus der Tiefe rausgeholt. Die Menschen haben ein komisches Gefühl einem Seelsorger gegenüber, wenn sie was anvertraut haben, Geheimnisse anvertraut. Der denkt, Mensch, guck mal, der denkt bestimmt negativ über mich. Ich denke bestimmt nicht negativ. Und ich vergesse es und ich gebe es dem Herrn. Aber diese Gedanken sind da und ich habe aus meinen Lektionen in meinem Leben gelernt. Dann schicke ich ganz weit weg. Ich sage es irgendjemand anders, den du nicht mehr kennst. Du hast gebeichtet, der nimmt mit ins Grab. Du weißt nicht einmal, wie der geheißen hat, der gute Mann. Und ich schicke manchmal sogar in der katholischen Kirche und sage, geh zum katholischen Priester und mach dort eine Beichte. Du weißt nicht einmal, wer hinterm Vorhang sitzt. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, so Ohrenbeichte. Und dann fahrst nach Hause, du bist entlastet und das spricht dir die Absolution zu und hast Frieden. Ärzte sind nicht an deine Gesundheit interessiert. Soll ich dir sagen, an was die Ärzte interessiert sind? An dein Geld. Verstehst du, die wollen ja was verdienen. Wenn du gesund bist, haben sie kein Einkommen. So, er wollte seinen Bauch füllen, es war ihm nicht erlaubt. Es war ihm nicht erlaubt. Es wurde ihm verwehrt. Und das ist Gnade manchmal. Und der verlorene Sohn hat sich verausgabt, so unmerklich. Und wir verausgaben uns und dann sind wir verbraucht, verlebt, verrunzelt, geschwächt, pleite am Ende. Und was ist da, was bleibt uns noch übrig? Zuerst mal herrliche Tage hast du gibst und gibst. Wo sind seine ganzen Freunde gewesen, denen er das so spendiert hat? Diese herrlichen Tage, wo sind seine Kollegen? Weißt du, wenn du nichts mehr hast und wenn du einen Freund oder eine Freundin rausfinden möchtest, wer ist mein Freund, meine Freundin in Krisenzeiten? Wer dich in Krisenzeiten aufsucht, wer in Krisenzeiten hinter dir steht, wer in Krisenzeiten dich anruft, wer in Krisenzeiten nach dir fragt, da, das ist was, an dem solltest du dich halten. Aber nicht, wenn es dir gut geht. Wenn du nach Menschen gehst und ach guck mal, ich habe so viele Freunde. Du hast nur die Freunde da, solange es dir gut geht. So, und so weiter. Und der verprasst alles. Lohnt sich diese Investition, diese Ausschweifung, sich da so zu verausgaben, buhlen um die Gunst der Menschen? Es bringt nichts, um die Gunst der Menschen zu buhlen. Es lohnt sich nicht. Überspanntheit lohnt sich nicht. Also ich will ein paar Sachen sagen, die sich nicht lohnen. Übertreibungen bringen einen nicht so überspannt. Bleib normal, bleib am Teppich. In Sprüche heißt es einmal, sei nicht zu religiös oder allzu religiös. Das ist ganz wichtig, das steht in der Bibel. Nicht zu religiös, also spinn nicht zu viel. Und fantasiere nicht darüber, den Herrgott und sei nicht zu bigottisch. Sei nicht zu religiös. So, das bringt nicht, wenn du zu religiös bist. Und die meisten gehen kaputt, wenn sie religiös werden. Lohnt sich dein Engagement, dein Einsatz, dein Opfer? Heute redet die ganze Welt von Inflation, Kreditkrise, Bankenpleiten, Rezession, fallende Kurse und es geht alles abwärts. Wir erleben, dass wir plötzlich Menschen alles verlieren. Die verlieren Haus und Hof, besonders in Amerika zurzeit. Die kurze Erholung nach der Krise ist nur ein Bluff. Augenwischerei. Die kurze Erholung ist nur eine Augenwischerei. Ach, jetzt steigen die Aktien, jetzt kaufen wir schnell, damit die Leute noch mehr verlieren. Der Teufel ist ein Gauner. Der lässt dich ein bisschen an der längeren Leine laufen und dann zieht er wieder zurück. So wie man beim Angeln, ich weiß nicht, wie man beim Angeln, damit man richtig anbeißt, so der Fisch, den lässt man ziehen, dann gibt man noch Leine und dann, letzten Moment, zieht man dann zurück. Kurze Erholung nach oben, das ist Bluff und Täuschung. Auch in der Wirtschaft. Millionen von Privatanlegern haben jetzt schon zum großen Teil ihr Geld verloren. Plötzlich sind in den USA 30.000 arbeitslos geworden, von heute auf morgen, von einer Stunde auf die andere. Und die Bibel spricht von diesem großen Crash. Und es geht alles abwärts. Verloren gehen geht es abwärts. Lohnt sich dieser Einsatz? Lohnt sich der Einsatz im Finanziellen? Millionen Menschen suchen einen neuen Weg, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen, in Zukunft investieren und so weiter. Es gibt in dieser Welt keine Zukunft, wenn du ganz ehrlich bist. Schau genau hin, die Geschichte wiederholt sich. Am 25. Oktober des Jahres 1929 war genau der gleiche Fall, was wir jetzt alle erleben, an den Banken, der Schwarze Freitag. Und plötzlich erhängen sich die ganzen Börsenanalysten. Damals haben sich erhängt, dass eine Zeitung geschrieben hat, man muss über die Leichen laufen, wenn man da von Leuten, die dann, also von Bankiers, die Geschäfte gemacht haben, da muss man über diese Leichen steigen, die liegen alle auf der Straße, Selbstmord, erschießt sich, erhängt sich, springt zum Fenster, manche sind sogar zum Fenster rausgesprungen, der Schwarze Freitag wird sich wiederholen, oder wir sind drin, denn die biblische Geschichte sagt, ein Menschenleben wird 70 oder 80, und wir sind jetzt mittendrin, sind 80 Jahre vergangen inzwischen, ein Menschenalter. Und wo endete der Schwarze Freitag? Im Zweiten Weltkrieg. Das war die Vorstufe, Vorbereitung für den Zweiten Weltkrieg. In wenigen Tagen ist das ganze Vermögen vernichtet gewesen, damals und ist auch heute bei Tausenden. Die ganze Hoffnung, die ganze Zukunft vorbei, alles was man erspart hat, die Renten, die Lebensversicherung, alles ist futsch. Und das ist nachher eine reine Enttäuschung, alles was da war. Und man geht verbittert ins Grab. Und der Crash 2008 wird ganz anders sein, noch viel schlimmer als alles, was bisher gewesen ist. Und wir Christen leben in der Zeit danach. Wir leben für die Zeit danach. Das hat Gott mir so ein Stichwort gegeben. Wir leben für die Zeit danach. Nicht, was jetzt ist und was passiert. 1929 noch ein Beispiel aus der Presse von alten Zeitungen damals. Ein wohlhabender Mann, der noch Millionär war damals, muss sogar den Schmuck seiner Frau verkaufen, damit er noch wenigstens was zu essen sich kaufen kann. Und zwar akzeptiert jeden Preis, nur dass er was zu essen hat und bekommt für sich und seine Kinder. Das war 1929. Menschen werden wie damals von einem Tag zum anderen ihr Zuhause verlieren. USA läuft es, geht es vor und heute geht es weiter. Und es wird katastrophal werden. Wir gehen einer katastrophalen Zeit entgegen. Und deshalb lohnt sich der ganze Einsatz, der ganze Fanatismus, die ganzen Spekulationen. Was an diesem Freitag bzw. Donnerstag 1929 passierte, bevor der Schwarze Freitag war, wir haben das gleiche Schema, das gleiche Strickmuster. Zuerst bricht der Handel mehrfach zusammen durch Überlastung, durch Panikkäufe auf dem Markt. Und bis Mittag am 24. Oktober 1929 haben die Leute 11,25 Milliarden verloren, hat sich ein bisschen erholt, Luft geholt und jetzt kauft man noch Aktien, jetzt man kauft Aktien, wenn sie ganz tief unten sind. Und dann haben die Aktienkurse total den Wert verloren, ganz radikal. Und genau das Gleiche passiert jetzt. Die Krise greift nach Europa rüber, damals griff es auch nach Europa rüber, ging nicht von heute auf morgen, sondern die Kapitalflucht. Dann ging's, dachten die anderen Länder sind sicherer. Aber die Konkurse stiegen, verdoppelten sich, verdreifachten sich. Nach 80 Jahren wiederholt sich die Geschichte. Leute, wir sollten aufwachen. Lohnt sich die Investition? Glaube nicht, was dein Finanzminister dir sagt. Der muss lügen, damit er leben kann. Ich sage das frei weg. Damals, 1929, da haben die Leute genauso geredet, genauso beschwichtigt. Ach, zu uns nach Europa kommt das nicht. Und es kam schneller nach Europa, als sie dachten. Und plötzlich war Europa genauso mit betroffen wie alle anderen Nationen. Und das, was 1929 nach diesem Crash geschah und passierte, das ist nichts im Vergleich, was 2008 passiert. Ich sage dir auch warum. Denn wir leben 2008 in einer anderen Welt als 1929. Völlig ganz andere Ausgangsbasis. Und wir sollen uns da gar nichts vormachen. Vor 80 Jahren, da war das Leben noch vollkommen anders. Da haben die Leute noch einen Kleingarten gehabt, ihr Gemüse zu Hause gehabt und Obst und so weiter. Und als nichts mehr zu kaufen gegangen, konnten sie im Garten gehen. Und hier, die Leute haben nichts mehr. Die haben keinen Garten mehr. Viele hatten Verwandte und Freunde und konnten aufs Land ziehen. Die heutige Gesellschaft hat keine Freunde mehr, keine Verwandten mehr. Und stell dir die Situation vor. Und ich sage euch, ich will kein Prophet sein, aber ich weigere mich, aber ich muss das sagen, damit die Gemeinde und alle, die das hören, sich vorbereiten auf das, was kommt. Stell dir nur mal vor, die Banken drehen nur zwei oder drei großen Supermarktketten den Geldhahn zu. Nutzt Aldi und Lidl oder noch irgendein anderer Supermarkt. Und plötzlich, weil sie das Geld zurückfordern und es nicht verkaufen und so weiter. Und gerade Aldi, das arbeitet alles nur auf Kreditwesen. Also Aldi lebt nur von Kredit. Also Aldi verdient nichts an den Preisen, deshalb kann er so günstig verkaufen. Aber da müssen die Banken nur dem Aldi den Hahn zudrehen. Und in zwei Tagen sind die ganzen Regale leer. In zwei Tagen sind die ganzen Regale leer. Komplett leer. Und ich frage dich, bist du darauf vorbereitet? Wo bekommst du dann deine Nahrungsmittel her? Garten hast du nicht, Verwandte auf dem Land hast du auch nicht. Denk dran, 1929 funktionierte noch der Stromanschluss und das war etwas Luxus. Die Leute hatten das alles noch gar nicht so, Stromanschluss. Heutzutage, da muss nur einem Elektrizitätswerk der Geldhahn zugedreht werden. Und alles ist auf Pump. Unsere ganze Gesellschaft ist auf Pump aufgebaut. Damals gab es keine Computer, kein Telefon, kaum noch Telefon. Und plötzlich kannst du nicht mehr telefonieren, plötzlich kannst du nicht ins Internet mehr rein. Also das, was jetzt 2008 passieren wird, das ist also nicht vorstellbar. Plötzlich ist dein Handy funktioniert nicht mehr, dein Telefon funktioniert nicht mehr. Die ganzen Gesellschaften sind auf Pump aufgebaut, kriegst keine E-Mails mehr. Die ganze Wirtschaft geht nicht mehr, Fernseher nicht mehr, der Schwarz und dann dein ganzes Vermögen nur Luft, Luft, Luft. Was machst du dann? Und dann die Banken, die brechen reiheweise um. Jetzt fängt es in Süddeutschland. Süddeutschland war noch so ein stabiles Land. Die Bayerische Bank, Baden-Württembergische Bank, auch Milliardenverluste. Das kann man noch verkraften, aber warte, bis die Panik ausbricht. Und dann hör gut zu, was dann passiert. Deshalb bringt dein Leben, deine Seele in Sicherheit. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Investiere dich in die Ewigkeit. Und wir stehen alle an den Toren der Ewigkeit. Investiere dich in das Reich Gottes. Jetzt hast du noch Zeit. Weißt du, und du wirst nicht 10 oder 20% verlieren, oder wir werden das nicht, sondern wir werden alles verlieren. Das ist die Botschaft. Das wollen die Leute nicht hören. Aber ich muss diese Botschaft weiter sagen. Leute, macht euch bereit, wir werden alles verlieren. Die große Welle der kommenden Bankpleiten droht, dass dein Geld futsch ist. Luft, Luft, Luft. Jetzt greift Satan. Ja, und du kommst nicht mal an dein Geld ran. Du willst Geld abheben, aber Banken sind zu dicht. Gittertore. Das war in Argentinien so, als da die Krise war. Der drohende Staatsbankrott. Weißt du, jetzt springt überall der Staat rein und versucht da abzufangen. Und USA ist ganz groß. Und Deutschland ist auch in der Schuldenzange. Und von der Schuldenzange sind wir alle betroffen. Wenn der Staat bankrott ist, wer will dich noch unterstützen? Dann ist Hartz IV kaputt. Da gibt es auch kein Hartz IV mehr. Und die Zeit ist reif für den nächsten Crash. Der hohe Ölpreis. Die ersten Airlines gehen schon kaputt. Italienische Airline geht kaputt, ist Konkurs. Weiß gar nicht. Der Papst wusste nicht einmal, wie er von Frankreich zurückfliegen soll. Ob noch ein Flugzeug geht, muss sehen. Also wir sitzen mittendrin. Automobilriesen sind ins Wanken geraten. Einer kauft den anderen auf, bis sie nachher kein Geld mehr haben. Das alles wird nur jongliert und hin und her geschoben. Die Welt steht also vor einer großen Krise. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, von dem Heiligen Geist dich leiten zu lassen, das zu tun? Und wenn Gott das sagt, dies und das und das, bist du bereit, das zu tun, was er dir sagt? Und ich bin überzeugt und ich habe eine gute Botschaft und ich, just in time, diese Botschaft, die Gott mir gegeben hat, die ich euch am Sonntag auch vorgelesen habe. Wenn du nicht die Geistesleitung hast, wirst du verhungern. Du wirst niemanden finden, der dir Brot oder einen Apfel oder eine Banane gibt. Du lebst wie Lot in Sodom. Gott wird seine Kinder rausführen. Gott ist dabei, seine Kinder rauszuführen. Und wir stehen kurz vor dem Untergang. Sodom ist kurz vor dem Untergang. Die Welt, das System ist kurz vor dem Untergang. Muss es sein, denn sonst würde die Bibel lügen. Sonst wäre das alles, was im Wort Gottes in der Offenbarung drinsteht, alles Quatsch. Aber das ist Wahrheit. Und bis in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, versiegelt das. Und das Buch, die Siegeln öffnen sich. Und wo wirst du fliehen? Damals, die ersten Christen haben sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und die haben rechtzeitig verkauft ihre Grundstücke, ihr Schäflein in Sicherheit gebracht und sind ausgewandert nach Pela. Und da konnte Jerusalem ruhig untergehen. Da konnte das Reich Israel fallen. Und das war für sie gar kein Problem. Sie haben die Geistesleitung gehabt. Rechtzeitig richtig gehandelt, rechtzeitig ausgewandert, rechtzeitig abgehauen. Und du sagst, das ist nicht fair. Das können alle tun, die sich von Geist Gottes leiten lassen, aber die wenigsten tun das. Also morgen werde ich noch mehr darüber sprechen, aber heute jetzt mal als Einstieg. Und Lot musste Sodom verlassen, und zwar so, was er auf dem Leib hatte, das konnte er mitnehmen, alles andere musste er da lassen. Sogar seine Frau ist zur Salzsäule unterwegs geworden, weil sie sehen wollte, wie das alles untergeht, wie das wie Zunder brennt und so weiter. Und in kurzer Zeit ein Knall, ein Vulkanausbruch und Feuer vom Himmel und was das alles war. Und von Sodom ist nichts mehr übrig geblieben. Und Lot rettete sein nacktes Leben dort im Gebirge. Und die Frage ist, lohnt sich, dass ich mich so für Sodom einsetze? Lot war sogar Gemeinderat in Sodom, saß im Tor, also sogar arbeitet mit in der Verwaltung und hat eigentlich, hätte das Zeugnis sein sollen, eigentlich hätte er Licht sein sollen, aber er hat versagt. Und Gott hätte gesagt, wenn in dieser Stadt 10 Gerechte wären, hätte ich die Stadt verschont. Du siehst also, der hat sich eingesetzt, aber in eine falsche Richtung. Mehr so, ja, Ansehen, Schule für meine Kinder, Ausbildung, Karriere und so weiter, gute Geschäfte. Und hat vernachlässigt das Geistliche. Der hat nicht einmal, Gott hätte bei 10 Seelen die Stadt noch geschont. Denk das Gebet, dieses Schachern, Abraham und die Gerichtsengel. Aber Lot hat nichts investiert in die Rettung. Du kannst manches hinausziehen noch. Kinder Gottes können noch einiges verzögern. Ich bin überzeugt, wenn sie sich für Gott einsetzen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, wenn wir uns für Gott einsetzen, wir können die Gerichte Gottes verzögern. Aufhalten können wir nicht, aber wir können es verzögern. Du kannst dein Schicksal so ein bisschen verzögern, dass du glimpflich wie möglich abkommst. Da heißt es ja in Matthäus 24, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Das heißt also, wenn ihr schon fliehen müsst, bitte, dass es im Sommer passiert. Wo es warm ist, wo man Sauerampfer hat, oder sonst was, ein bisschen Kraut am Garten, wo alles wächst und so weiter, dass eure Flucht nicht am Feiertag geschieht, wo nichts zu kaufen gibt und nicht im Winter. Also bitte, dass also, wenn schon passiert, wenn ich schon durch muss, Herr, dass ich mit wenig Kratzer davon komme. Lohnt sich der Einsatz? So, manche Leute sind verrückt und die investieren sich in falsche Sachen und verkennen die Zeichen der Zeit, leben blind in den Tag hinein, schauen nur auf die Vorteile, die das hat, aber beachten nicht die Nachteile, was Sodom und Gomorra für Nachteile hat. Wunderbare Gegend, Marktplatz ist da, haben wir gute Geschäfte, die Bank ist in der Nähe, um die Ecke, der Arzt nicht weit weg. Und so weiter. Und die verkennen die Nachteile, die Gottlosigkeit in dieser Stadt. Wenn ich dann denke, auch hier die Deutschen, wie begeistert war, als Deutschland mobilisierte für den Ersten Weltkrieg, wie verrückt waren sie, als Hitler mobilisierte und so weiter. Und dann, wie waren sie verrückt, diesem Verrückten nachzueifern, nachzulaufen und so weiter. Und haben sich in einen Menschen investiert und sich in Menschen verausgabt, einen Menschen angebetet und sind durch diesen Menschen gestraft worden auch. In der Bibel heißt es einmal, in Weisheit heißt es, also das apokryphische Buch, womit man sündigt, damit wird man auch bestraft. Und Leute, die haben auf, ich denke nur einen Fall, als ich anfing zu predigen, da gab es eine Parole: Arbeit. Arbeit ist mein Leben. Und die haben Arbeit angebetet als ihren Götzen. Und Arbeit, wenn ich nur Arbeit habe. Und wir haben ja über die Arbeit geredet, so positiv, also Arbeit, also das ist mein Einkommen, ich habe mein Geld und so weiter. Und dann kam die Arbeitslosigkeit, verstehst du? Womit sie sündigten, damit sind sie gestraft worden. Und heute die Wirtschaft, heute die Regierung oder was es auch immer ist, womit man sündigt, damit wird man auch gestraft und gezüchtigt. Gott sagt, es geht nicht so. So viele Verrückte sind in den Tod gegangen, fürs Vaterland, sich aufgeopfert. Und die Frage ist, lohnt sich der Einsatz? So viele haben sich verspekuliert in Aktien, anstatt dass sie dem Reich Gottes geben können. Denn wenn wir mehr haben, als was wir brauchen, sind wir Diebe. Wenn du mehr hast, als was du brauchst, die Bibel heißt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir genügen, sei dankbar. Wenn du zwei Kleider hast, hast du ein Kleid zu viel. Hast du irgendjemand gestohlen, steht dir gar nicht zu. Und soll es teilen lernen. Das ist nur also dieses Denken, du musst es also auch wirklich denken können, es abgeben. Also uns steht so vieles nicht zu. Du kannst nur in einer Wohnung wohnen, du kannst nicht in 2, 3, 4, 5 Apartments gleichzeitig wohnen. So, investiere, aber investiere dich in das Richtige. Du musst wissen, wofür du dich einsetzt. Paulus, wir möchten Paulus ganz kurz und schnell angucken. Paulus hat sich für die jüdische Religion eingesetzt, obwohl die schon dahin gegeben war von Gott. Christus ist ausgestiegen gewesen, Gott ist ausgestiegen gewesen aus der jüdischen Religion und der ein Eiferer für das Gesetz der Väter, das Einzige, was noch übrig blieb, den Juden. Wie ein Wahnsinniger kämpft er, aber in die falsche Richtung, kämpft gegen Gott statt für Gott. Als religiöser Fanatiker bringt er die Christen ins Gefängnis, zerstört eine Gemeinde in Jerusalem, verblendet eigentlich. Weißt du, viele sind verblendet in dem, was sie tun. Das gilt auch für den religiösen Sektor. Besonders bei den Sekten, die ereifern sich da für falsche Dinge und sie können ihre Ideale doch nicht verwirklichen. Denk an Jehovas Zeugen, denk an die Reformation, denk an so vieles, was in der Geschichte war. Wenn heute Martin Luther auferstehen würde, der würde auf seiner Kirche austreten. Denn was ist aus der evangelischen Kirche heute geworden? Nur als Beispiel. Denk nur dieser Bar Kochba-Aufstand in Israel, was den Juden den Zugang zu Jerusalem vollends versperrte. Oder die Aktion auf Masada, der Selbstmord, wo 1000 Juden sich auf einmal umbrachten, aus Verzweiflung, weil sie nicht in die Hände der Römer fallen wollten. Und heute werden immer noch israelische Soldaten dort in Masada vereidigt, fürs Vaterland und für Israel und etc. Und der ganze Israel-Fanatismus, lohnt sich das alles? Die Juden selbst, ich habe heute eine Post bekommen von einem Rabbiner, ein Rabbiner schreibt, er glaubt, dass in 20 bis 30 Jahren kein Israel mehr, kein Staat Israel als solches mehr gibt. So dieser Zerfall und das alles, was so ist und das Bedrängnis, diese moralische, nirgendwo ist so hohe Abtreibung wie in Israel, nur als Beispiel. Und das kann nicht ungestraft bleiben, weil diese freie Liebe bei den Soldaten und Soldatinnen, gerade in der Armee, also da ist ganz hohe Rate der Abtreibung. Und deshalb sagt dieser Rabbiner, also er ist nicht überzeugt, ob der liebe Gott noch nach 20, 30 Jahren noch zuguckt, was dort in diesem Land unter dem Namen Religion passiert. Auch diese Feindlichkeit gegen Christen, dass man Bibel öffentlich verbrennt. Das hat man vor Jerusalem kurz in diesem Jahr schon gemacht. Was bringt der Einsatz? Was bringt meine ganze Aktion? Was bringen mir die Millionen? Was bringt mir der Erfolg? Weißt du, Erfolg ist was Schönes. Millionen sind was Schönes, aber was bringt es mir? Macht es mich glücklich? Ich denke nur an Elvis Presley hier. Stand im Mittelpunkt von Millionen Publikum. Aber der Kerl war medikamentensüchtig, tablettensüchtig, rauschgiftsüchtig und aufgeblasen wie eine Wams, ist er verreckt. Was nützt das alles? Ausschweifende Sex, was nützt es, wenn man AIDS hinterher hat und der AIDS leiden muss? Viele leiden, weil sie einen viel zu hohen Preis gezahlt haben. Und was nützt es dem Menschen? Nur zeitlicher Genuss, zeitliche Freude. Du lässt dich mit Okkultismus ein und zahlst einen hohen Preis. Was nützt es? Ein bisschen Spaß, ein bisschen Tischrücken oder irgendwelche andere Sachen und irgendein bisschen Aberglauben. Du lässt dich mit Sachen ein. Was nützt dir ein Seitensprung und die Ehe ist zerstört? Eine süße Nacht. Oder dann ein Kind wird gezeugt und du musst dann Alimente zahlen. Was nützt das, dieses Vergnügen, dieses Kurze? Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, die wohnte im Gemeindehaus. Die waren mal Christen, waren dann keine Christen mehr. Das sind irgendwie lau und träge geworden. Nur noch Materialismus und Geld und Geschäft. Und ja, der Mann war Vertreter. Mimi hieß sie. Und da haben sie Ehekrach und die wohnten im zweiten Stock. Und sie hat sich so aufgeregt und was macht sie? Reißt das Fenster auf, springt raus und springt zum Fenster raus. Im zweiten Stock, wenn ich schon zum Fenster rausspringen will, dann suche ich mir ein Hochhaus, das sich wenigstens lohnt, dass ich auch tot bin, wenn ich nachher bin. Die war querschnittsgelähmt und eine junge Frau, Mutter von zwei Kindern, nur einmal durchgedreht, einmal Nerven verloren, einmal die Sicherung durchgebrannt innen drin und so weiter und dann springt zum Fenster raus und dann den Rest des Lebens invalide. Lohnt sich das? Und in Bruchteilen von Sekunden ist manchmal ein ganzes Leben zerstört und ein ganzes Leben ruiniert und man fragt sich, lohnt sich das alles? Einige sind neugierig gewesen und sind auf Rauschgift gekommen, auf schiefe Bahnen, sind zu Verbrechern geworden, nur einmal irgendwo sich verwickelt. Es ist interessant, in Richter Kapitel 2 bis 21 ist eine Hausaufgabe, das macht ihr zu Hause. Da werden wir gewarnt durch verschiedene Beispiele, sei vorsichtig. Von Richter 2 bis 21, sei vorsichtig. Das Feuer der Hölle versteht keinen Spaß. Also wenn ich so diese Bilder nehme und sage, der Satan ist ein Brandstifter, wenn man sich mit ihm einlässt, denk nur an Simson, einmal nur sich reingelassen und seine ganze Kraft, dieser Kraftprotz, alles verspielt, nur eine Haarlocke, hat verraten das Geheimnis seines Lebens, so verspielt alles. Wenn du einmal dich mit Dämonen irgendwo einlässt oder mit dem Teufel dich einlässt oder mit Sünde dich einlässt, du wirst die Sünde nicht mehr los. Deshalb ist es wichtig, dass wir Prioritäten in unserem Leben setzen und wissen, um was es geht. Grundsätze in Schranken laufen. In Römer Kapitel 8 sagt Paulus, Vers 18, ich bin überzeugt, dass die künftige Herrlichkeit, die Gott uns hier bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Also Investition, die sich lohnt. Ich bin überzeugt, Römer 8, 18, ich bin überzeugt, die künftige Herrlichkeit, die Gott uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, durchmachen müssen, und das Leben besteht nur von Prüfung und Prüfung und Prüfung, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Also der Gewinn, was du jetzt für Jesus aufgibst, steht in keinem Verhältnis zu dem, was du wieder Feedback bekommst, zurückbezahlt bekommst. Bleibender Gewinn ist gut angelegt, was du jetzt für Jesus aufgibst. Und unser Leben, ihr habt gestern euch gesagt, ist immer wieder ein Weggeben, ein Aufgeben, ein Freigeben, ein Loslassen. Das ist unser Leben. Wir müssen alles loslassen. Und je mehr wir loslassen, desto mehr gewinnen wir. Und dergleichen. Wenn wir die Jugend weglassen oder aufgeben und diesen ganzen Jugendfanatismus nicht mitmachen und dann auf Alter und Reif und so weiter, und dann gewinnen wir im Alter Reife. Und das ist viel schöner. Also ich denke so, wenn man weiß, also gereift zu sein, erwachsen zu sein und so das Leben gelebt zu haben, was du für die zukünftige Herrlichkeit tust, das ist gut angelegt. Und Gott hat mir die Botschaft gegeben, ein Stichwort, das ich dir weitergebe. Wie beteiligst du Gott an deinem Leben? Oder beteilige den Herrn an deinem Leben. Beteilige Gott an deinem Leben. Nicht die Menschen, nicht den Mammon, nicht das Äußere, sondern beteilige Gott an deinem Leben. Das ist die Botschaft, das werde ich auch morgen noch ein Stückchen weiter predigen und weiterbringen. Gott wird dich mächtig entschädigen, mit ewiger Freude, wenn du ihn an deinem Leben beteiligst. Herr, was würdest du tun, wenn ich die Chance hätte, die ich jetzt habe, was würdest du tun in meiner Stelle, Herr? In Matthäus 6, Vers 19, legt euch nicht auf der Erde Schätze und Reichtümer an, wo Motten, Rost und Diebe fressen können und uns rauben könnten. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Matthäus 6, 19. Legt euch nicht auf dieser Erde Schätze und Reichtümer an. Die Anlage zahlt sich nicht aus, was es auch immer ist. Was ihr einem der geringsten meiner Jünger getan habt, Matthäus 25, das habt ihr mir getan. Investiere dein Leben in ewige Dinge, in bleibende Dinge, in Dinge, die den Tod überleben und überstehen. Vergolde sie mit der Ewigkeit. Da ist ein Mann in der Bibel, der begegnet Jesus, der war nur ein paar Minuten mit Jesus zusammen, nicht lange. Jesus hat das Kreuz getragen, Simon von Kyrene. Und dann kommt er von seiner Feldarbeit nach Hause, erschöpft, müde, und plötzlich der Soldat zwingt ihn und sagt, du, hilf dem Alten, oder hilf diesem Krüppel da, oder hilf diesem Verbrecher da, hilf ihm das Kreuz tragen. Und Simon von Kyrene trug das Kreuz Jesu, wusste gar nicht, wer da war. Also ich kann mir vorstellen, die zwei haben sich unterhalten, wer bist du, was hast du denn verbrochen, warum hängen die dich, oder kreuzigen die dich, was ist mit dir los? Ja, und ich weiß nicht, das Gespräch zwischen Simon von Kyrene und Jesus ist uns nicht in der Bibel aufgezeichnet, aber der trug das Kreuz Jesu ohne großen Murren und Widerspruch und Widerstand. Der hat mitgeholfen am Leiden Jesu, was dem Herrn Jesus das Leben etwas leichter zu machen. In seiner Familie sind nachher später zwei Apostel, die uns in der Bibel berichtet werden. Rufus, ein großer Apostel sogar vor dem Herrn, Sohn von Simon von Kyrene. Gott vergisst nichts, was du für ihn auch nur 5 Minuten getan hast. Ein gutes Wort irgendjemand, Becher kalten Wassers. Du hast etwas rübergereicht, etwas weitergegeben und das bleibt nicht unbelohnt. Jetzt will ich einfach ein paar Sachen sagen, was sich wirklich lohnt und wie du dein Leben auf die Ewigkeit investieren solltest, was sich lohnt. Und deshalb, was springt mir dabei raus? Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe das nicht so leicht genommen, als er mir sagte, mein Herr, was kriegen Sie dafür? Ich konnte natürlich nicht sagen, was ich alles kriege. Aber für mich selber habe ich nachgedacht, was springt mir dabei aus, wenn ich für Jesus auf die Straße gehe, für Jesus predige, meinen Namen wegen Jesus in Verruf bringe. Und guck mal, der Jesusmensch. Ich war Jesusmensch. Also in Heilbronn, der Jesusmensch. Weißt du, das, auch die Familie leidet darunter. Meine Tochter wurde sogar extra versetzt, weil die andere Tochter von einem Geschäftsmann, Heilbronner Geschäftsmann, nicht neben der Tochter von einem Jesusmenschen sitzen wollte. Verstehst du, also sogar Kinder haben mitgelitten. Jesusmensch. Verstehst du, und was springt mir dabei raus? Und ich habe mich schon beinahe 40 Jahre für die Sache Jesu im gewissen Sinne aufgeopfert. Was springt mir dabei raus? So, wir werden auf dieser Welt alles verlieren. Das muss uns ganz klar sein. Und lieber, gestern habe ich euch gesagt, lieber freiwillig, ich verliere freiwillig, als es mir genommen wird, wie ein Raub. Als plötzlich da verstaatlicht wird und mir reicht es. Wir sind schon einmal verstaatlicht worden. Und enteignet worden vom Stalin und als Familie und alles verloren und keinen Ersatz dafür bekommen. Und deshalb, mir reicht es, deshalb, ich möchte nicht noch einmal alles verlieren, ich gebe es freiwillig her. Und das tut mir nicht weh, wenn ich freiwillig gebe, da habe ich noch Freude. Also da sehe ich, wie mein Geld untergeht. Und lass dein Brot übers Wasser fahren, heißt es in der Bibel, und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Irgendwo. Und vielleicht kommt dann so ein Fisch und ich habe kein Geld und ich werfe meinen Haken aus, wie beim Herrn Jesus, und dann hole ich da eine Münze noch raus aus dem Untergrund. Ganz bestimmt, verstehst du? Gott versorgt einen dann auf übernatürliche Art und Weise. Und Gott verteidigt dann auch einen auf übernatürliche Art und Weise. Also ich möchte dir Mut machen, lebst dem Herrn Jesus. Verlieren tust du so oder so, das letzte Hemd hat keine Taschen, brauchst auch gar nicht groß drauf arbeiten und spekulieren. Du nimmst nichts mit. Nachher streiten sich die Erben und dann muss ich womöglich noch kommen und dich auferwecken, damit du dein Testament machst. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine liebe Schwester gehabt in Heilbronn und ich bin gerufen worden. Ich hab Totenauferweckung. Für mich ist eine Totenauferweckung was ganz Normales, nichts, keine Sensation. Und was denkst du so weiter? Komm rein und da ist schon diese liebe Schwester Emma tot. Und ich komme rein und sage, Emma! Und ich höre, wie die streiten, wer kriegt das, wer kriegt das, wer kriegt das. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, die Frau ist noch nicht mal unter der Erde, die hat noch nicht mal die Augen richtig zugedrückt. Und dann streiten sich die Angehörigen, wer kriegt das und wer kriegt das. Und ich sage, Emma! Und die war schon hochgebunden, Augen zugedrückt und Händchen gefaltet. Emma, du darfst nicht sterben. Und dann macht die Augen auf, guckt mich an und sagt, Johannes, was ist da drüben los? Ich habe gesagt, komm. Und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, Leute, eure Emma, eure Mutter ist lebendig, die ist nicht tot. Die kam ganz bleich und die hat genau alles mitgekriegt. Sterbende kriegen alles mit, was daneben passiert. Deshalb, du solltest in der Gegenwart von Toten nichts Negatives reden. Oh ja, die kriegen alles mit, die kriegen alles mit und die rächen sich unter Umständen. Und ganz stimmt, hier ist das passiert in dieser Gegend, ich sage es nur. Dann haben sie sich gestritten, wer das Auto kriegt vom Vater und sich gezankt. Und weißt du, wer kriegt das Auto? Da sind sie losgefahren und hier bei Michels, wie heißt es, Michael, Mich, da, also auf der Autobahn hinter Potsdam oder bei Potsdam, und fahren das Auto Totalschaden. Verstehst du? Totalschaden. Das Auto, das ist mysteriös. Mysteriös. Wir fahren dagegen gegen Flock und es ist alles demoliert. Und das, sogar der Junge, der das Auto gekriegt hat oder genommen hat, ist tot gewesen. Verstehst du? Es rächt sich. Von der Beerdigung. Den Vater gerade unter die Erde gebracht und dann das Auto mitgenommen. Wer kriegt das Auto? Ich nehme das Auto. Mir steht das Auto zu. Nimm das Auto und fährt ab und fährt in den Tod. Wir haben nicht so Spaß mit diesen unsichtbaren Mächten und Dingen. Also ich warne euch, lohnt sich die Investition, lohnt sich der Streit? Manchmal muss ich fragen, lohnt sich der ganze Zank? Um Grundstücke und Erbgeschichten und so weiter. Das lohnt sich nicht, das ist der Ärger. Der Friede ist viel wichtiger wie alles andere, der Friede. So, also was will ich sagen? Investiere dich in Ewigkeit. Eine Seele bei Gott ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. So, das ist, investiere, wenn du dich investieren willst, investiere dich in Seelen. Seelen. In Seelen. Nicht in Geld, nicht in Materie, sondern in Seelen. Eine Seele ist bei Gott mehr wert, wie alle Schätze dieser Welt zusammen. Was du einer Seele gegeben hast, einen Menschen 5 Minuten glücklich gemacht, auf die Beine geholfen, hast du für die Ewigkeit Großes gewirkt. Hast du Großes gewirkt. Die Seelen sind die Investitionen, die sich lohnen, Einsätze, die sich lohnen. Wo du eine Seele Gott näher gebracht hast oder eine Seele zu Gott näher gebracht hast, hast du schon so viel getan. Du kriegst vielleicht kein Dankeschön jetzt hier auf dieser Erde, aber in der Ewigkeit küssen sie dir die Hände ab. Der hat mich zu Jesus geführt. Der hat mich selig gemacht. Der hat mich ermutigt. Der hat mich gehalten. Oder wenn ich hier an unsere Schwester Jelisa denke, der Kasimo, so heißt er, der hier sonst manchmal sitzt, Der verteilt Traktate, der will von der Brücke runterspringen und sagt sie, das tust du nicht. Verstehst du? Und rettet eine Seele. Und wer eine Seele rettet, rettet unheimlich viel. Und jetzt, der Herr, Gott schenkt, hat ihm Gnade geschenkt. Und die ganze Bank hat gezittert, als sie dann nachher gebetet hat, das tust du dir nicht an. Ich denke, es ist wichtig, einem Menschen zu helfen, auch nur, sich das nicht das Leben zu nehmen, sondern zu ermutigen zum Leben. Eine Ermutigung. Ein Wort der Ermutigung, das bringt Gewinn, ermutige den Menschen. Und deshalb, ich rate den Leuten, wenn du Vermögen hast, Besitz hast, schenk jetzt und nicht erst später. Dann siehst du, dann freuen sie dich, dann danken sie dir und dann siehst du, und dann hast du deinen Schatz im Himmel. Jesus hat gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, komm und folge mir nach. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das ist die Investition. Das hat der Herr Jesus von diesem reichen Jüngling verlangt, aber hat es nicht geschafft in dem Moment. Vielleicht schaffst du es auch nicht gleich auf Anhieb. Stell dir mal vor, wenn der Herr von mir alles fordern würde, würde ich auch sagen, Herr, ist unmöglich. Er muss so gewaltig sein, aber hinterher hat er wahrscheinlich doch getan, dieser Markus Johannes. Da, wo du eine Seele belehrt hast, Richtung Gott, Richtung Glauben, wo du solide Grundlage ihm gegeben hast, wo du ihn aufgerichtet hast. Daniel Kapitel 11, Vers 33. Daniel 11, Vers 33. Männer, denen Gott Weisheit geschenkt hat, verhelfen vielen aus dem Volk zur Einsicht. Dafür werden sie eine Zeit lang zwar mit Feuer und Schwert verfolgt, man verhaftet sie und plündert ihren Besitz. Während der Verfolgungszeit erfahren sie von gewisser Seite ein wenig Hilfe. Naja, das ist okay. Denn das Volk Gottes muss geprüft werden, damit es am Ende rein und geläutert dasteht. Doch das ist nicht das Ende. Das ist nicht alles, dass man geprüft und geläutert wird. Daniel Kapitel 12 im nächsten Kapitel. Die Männer aber, die Gottes Weisheit bewahrt und vielen Menschen den Weg zum Leben gezeigt haben, werden für alle Zukunft leuchten wie die Sterne des Himmels. Stell mal vor, Jupiter, Saturn und Merkur, wie Sterne des Himmels. Was du für eine Seele getan hast, hast du für die Ewigkeit getan. Und eine Seele ist wichtiger wie die ganze Welt vor Gott. Für eine Seele hat Gott seinen Sohn geschickt, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Wenn du einer Seele dienst, dienst du der Ewigkeit. Wenn du einer Seele geholfen hast zu entrümpeln, so den ganzen Zeug raus, und hast geglaubt und getan und so weiter, und du hast sie befreit, die Person, hast du sehr viel getan. Wenn du einer Seele Orientierung gegeben hast, eine Seele geschützt und bewahrt und gedeckt hast, hast du für die Ewigkeit was getan. Wenn du eine Seele vor der Irrlehre und vom Irrtum befreit hast und die ist zum lebendigen Glauben gekommen, du hast deine Seele und seine Seele gerettet. Hesekiel Kapitel 3 und Hesekiel Kapitel 33, kannst nachlesen. Wer einen Gottlosen warnt und bekehrt und so weiter und er endet sein Leben, du hast nicht nur dein Leben, sondern sein Leben und du hast eine ganze Ewigkeit gewonnen. Von den Gemeindeleitern heißt es, denn sie wachen über eure Seelen. Sie passen auf, dass du kein Giftkraut frisst. Also sie tun ein gutes Werk. Also ich tue ein gutes Werk für euch. Wer eine Seele ernährt, tut das für die Ewigkeit. Was ich rüberbringe, ich sammle nicht für mich, sondern ich gebe es weiter, damit du was hast und damit es weiterwirkt. Und Leute schreiben mir, Leute rufen mich an und ich bin eigentlich froh, dass es immer wieder ein Funke rüberfliegt und Leute werden von Gott entzündet. Wer eine Seele Hoffnung gibt, eine verletzte Seele heilt, Konflikte, seelische Konflikte löst, der hat was für die Ewigkeit getan. Die Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sie werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Menschen, die andere auf den Weg des Lebens gebracht haben, werden einen himmlischen Lohn bekommen. Werden eine himmlische Schönheit bekommen. Menschen, die Leute aus der Gemeinde gebracht haben, Leute weggebracht haben vom Herrn, Leute in die Sünde gestürzt haben, die werden natürlich vom Teufel ihren Lohn bekommen. Und wehe dann. Wer einem meiner Geringsten ein Ärgernis gibt, sagt der Herr, dem wäre es besser, dem wäre ein Mühlstein am Hals gehängt und der wäre ins Meer versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Der Herr Jesus tat die Menschen zur Gemeinde hinzu und so weiter. Und der Teufel nimmt sie weg von der Gemeinde und lotst sie weg. Im Himmel ist der Lohn des Gerechten gespeichert. Dort ist ein Festgeld angelegt. Das ist also dieser Lohn, den die Gläubigen haben. Und du sagst ja, ich spüre hier nichts. Ist okay. Malachi Kapitel 3, Vers 13 bis 21, da ist die Frage, was ist für ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient? Es ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied. Und zwar nicht nur religiös Gott dient, sondern von Herzen Gott dient. Und das, was von Herzen kommt, das geht auch zu Herzen. Und hier ist eine Warnung an Gottesfürchtige. Und ich möchte diese Warnung einfach weitergeben, Malachi Kapitel 3, von Vers 13 bis 21. Sage nicht, heißt es hier, es ist umsonst, Gott zu dienen. Sage nicht, Kind Gottes, es ist umsonst, Gott zu dienen. Es hat keinen Zweck, das bringt nichts. Oder es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Stell dir mal vor, eine Seele zu gewinnen. Ich habe Werner Heuchelbach, der uns und meine Familie zum Herrn Jesus gebracht hat, ich habe, als er noch lebt, zurückgeschrieben und gesagt, lieber Bruder Werner, vielleicht hast du dich bei deiner ganzen Aktion mit dem Streifen, gerade du brauchst Jesus, da mit dem Flugzeug, da Himmelsschreiber sich zu betätigen und dann Anzeigen in der bunten Illustrierte, eine einzige Anzeige, 54.000 hatte damals Mark gekostet. Vielleicht hat sich niemand bekehrt, aber wir sind bekehrt. Und guck mal, jetzt heute, ich predige schon 40 Jahre, meine ganze Familie dient Gott. Meine Geschwister, mein jüngster Bruder ist am Bodensee Prediger. Dann sind noch ein paar andere, einer in Mainz diente, meine Schwester dient in der Kinderarbeit. Weißt du, was er bewirkt hat als Himmelsschreiber, gerade du brauchst Jesus, eine Seele, da wird eine Familie zum Herrn geführt. Und dann diese Resultate, die sind nicht zu ermessen, was für die Ewigkeit so rauskommt. Bring, sammel Schätze, die im Himmel sind. Ich habe euch von dieser Schwester in Süddeutschland erzählt, die für den Perserteppich unbedingt, sie wollte ihr Lebtag, sie endlich mal, Schwaben natürlich, Perserteppich haben. Gespart, und dann kommt ein Evangelist vorbei und sagt, du, Gott zeigt mir eine Bürde, im Saargebiet sollte evangelisiert werden, dort gibt es keine lebendigen Gemeinden und wir möchten dort evangelisieren und wir nehmen jetzt ein Missionsopfer auf und der Heilige Geist spricht zu dieser Schwester, dein Perserteppich liegt rein. Ich muss vorstellen, dein Perserteppich. Perserteppich ist nicht billig. Zu der Zeit wenigstens war es nicht so richtig, nicht so günstig. So legt den Perserteppich und sie legt den Perserteppich in Opferbeutel oder gibt der Gemeinde dort und der Pastor ist so ermutigt und sagt, Halleluja, ich habe so Freudigkeit und ich gehe und wir werden evangelisieren und innerhalb von 3-4 Wochen, da haben sich Leute bekehrt, da sind Pastoren rausgekommen. Allein bei der Gemeinde Gottes 18 Pastoren, Prediger, die das Evangelium predigen und immer wieder noch predigen und immer noch beim Predigen sind und so weiter. Einfach aus einem Einsatz, einer Evangelisation, was dabei rauskommen kann, wenn es von Herzen kommt, wenn Gott es aufs Herz gelegt hat. Weißt du, diese Gabel und diese Opfer, diese Einsätze muss Gott uns aufs Herz geben. Du kannst auch zum Fenster rausschmeißen. Das fliegt und so weiter. Wenn du Geld gibst, nur einfach, weil da so ein amerikanischer Prediger vorbeiläuft und so weiter und dem dein Geld nachschmeißt, damit er sich Motorrad kaufen kann oder Oldtimer kaufen kann. Ich kenne Prediger, die haben in Amerika ganze Oldtimer-Museum. Wenn die eins verkaufen würden, können sie ganz Afrika missionieren. Und so weiter. Ich kenne es. Und deshalb, ich lade sie auch nicht ein. Ein paar waren schon mal bei uns, wo ich dann rausgekriegt habe, dass sie Haufen Hunde haben und sich extra einen Hund kaufen. Und sogar hier Benne hin und so weiter, kauft sich ein Hund für 15.000 Dollar. Verstehst du? Nur einfach, also ich gebe mein Geld nicht für Hunde. Und ich gebe auch nicht Geld für irgendeinen Evangelist, damit er in Luxus und Wohlstand leben kann. Und so weiter. Wir müssen fürs Reich Gottes arbeiten. Und Reich Gottes muss bezahlt werden. Druckerschwärze und Papier und Sendezeiten etc. Das ist alles wichtig. Aber wenn jemand dann Flugzeug sich kauft und erste Klasse fliegt, und das ist nicht mehr nötig. Das ist übertrieben. Unser Heiland hat auch einen Esel genommen und kam vorwärts. Okay, wir sollen richtig investieren ins Reich Gottes und nicht in Bluff und Geldevangelisation, verstehst du so? Nur Geld. Die meisten Evangelisten in den USA sind nichts anderes wie Geldeintreiber. Die einfach die Leute das Geld so abschöpfen und sagen, aber das rächt sich. Das rächt sich, weil man daran gesündigt hat, die ganzen Missionswerke werden pleite gehen. Und Gott wird sagen, guck mal, wo ist jetzt euer Geld? Und nur noch eine solide Gemeinde wird übrig bleiben. Und die so Christus vertraut haben, das Einfache und dergleichen. Aber die Uhren gehen jetzt zurück. Verstehst du, wir sind jetzt in der Endzeit. Und ich bin eigentlich froh, dass das alles so ist, so läuft, ist zwar schwierig, ich musste sogar meine Indienreise stornieren und heute war ich so richtig froh, dass ich nicht nach Indien fahre, sogar in Cochin und Kerala unten und in Nordindien, 1500 Christen sind schon ermordet worden in Indien. Verstehst du, überall brennt, weil da irgendjemand einen Hindu-Politiker ermordet hat und seit August geht es schon, dieses Morden, Kirchen werden angezündet und so weiter. Gott hat gewusst, warum, weißt du, es ist so wichtig, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Ich habe einfach kein grünes Licht gehabt, nach Indien zu gehen. Ich wollte nach Indien gehen, aber die Zeit ist nicht da. Also wir können zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein und wir haben die falsche Arbeit und wir bezahlen es mit dem Leben unter Umständen. Und es ist wichtig, Timing, Gottes Kairos und Gottes Augenblick zu haben. Okay, es ist nicht vergeblich, auf Gott zu hören. Das ist nicht umsonst. Deshalb, du sparst viel Ärger, du sparst viel Zeit, wenn du auf Gott hörst. Sage nicht also, das heißt es hier, das ist also eine Sünde der Gläubigen, sage nicht, es ist umsonst vergeblich, Gott zu dienen, es hat keinen Zweck, klopfen auf dem heißen Stein. Eine Münze, eine einzige Münze, ein Schärflein kann sogar eine Revolution auslösen. Denk nur die Schärflein der Witwe. Sage nicht, warum soll ich Leid tragen, erdulden und so, das bringt doch nichts. Warum soll ich die ganze Gottlosigkeit über mich ergehen lassen? Das ist nicht, nein, das hat was. Weißt du, du bist, vielleicht lehrst du mehr durch dein Leben als durch deine Worte. Und Menschen lernen an dem, was du durchlebst, als an deine großen Predigten und so weiter. Und vielleicht bist du nur so ein Ausschauungsmaterial, wo Gott arbeitet und Gott benutzt. Und deshalb, manchmal müssen wir Dinge über uns ergehen lassen und fragen, Menschenskind, warum das alles? Damit die Menschen Gnade lernen, Barmherzigkeit lernen, Geduld lernen. Und so. Deshalb musst du manchmal in der Gemeinde manches ertragen und manches erdulden und verkraften, wie auch immer. So, Und du fragst dich, warum soll ich das alles verzichten oder warum muss ich diese Schicksalsschläge verarbeiten? Warum das alles? Ich sag dir warum. Gott führt Buch über alles. Er ist der gute Buchhalter. Alles, bei ihm ist nichts vergessen. Er schreibt alles sehr genau auf. In der Bibel heißt es, dass er ein Gedächtnisbuch hat. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, wenn du Gott dienst und Gott an dir arbeitet und Gott an dir arbeiten kann. Gott sagt zu Abraham, ich bin dein großer Lohn. Wenn du Vergeltung suchst, lies immer diese Stelle, wo Gott sagt, ich bin dein großer Lohn. Dein Zahltag kommt vom Herrn und nicht von Menschen. Ich bin dein großer Lohn. Gott ist deine Entschädigung. Gott stellt dich in den Urzustand wieder her. Gott stellt dich in den Himmel wieder her. Das ist der Ort der Wiederherstellung. Unser Lohn ist Gottes Trost. Psalm 94, Vers 19. Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen, sagt David. Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen. Aber deine Tröstungen ergötzen meine Seele. Deine Tröstungen ergötzen meine Seele. Da lohnt sich, verstehst du? Diese ganzen Bekümmernisse und Bedrückungen, aber deine Tröstungen bringen mich wieder auf die Beine. Das überwiegt wieder alles, diese Tröstungen, die du dann in Gott bekommst. Weißt du, und das Interessante ist, du musst manches erdulden und hinterher siehst, Mensch, das war gut, dass es so war. Hinterher, weißt du, das war prima. Es hätte nichts Besseres kommen können als dieses. Die Bekümmernisse, die da Leid tragen, die sollen getröstet werden, heißt es einmal in der Seligpreisung. Gott entschädigt uns durch seine Segnungen, die wir dann bekommen, den Frieden und so weiter, diese Würde, die wir bekommen. Als was springen die dabei raus, wenn du Gott dienst? Weißt du, dass da ein Unterschied zwischen dir ist und den anderen nachher, dass du glücklich und zufrieden bist? Und ich bin Gott dankbar, ich diene Gott, aber ich konnte auch das alles, was ich tun wollte, tun und ich konnte das erreichen und konnte auch hinfahren. Und weißt du, ich könnte noch einige Reisen tun, aber war am Nordkap, war unten in Gibraltar, wo soll ich noch hinfahren? Die Welt ist mir fast zu klein, noch hinzufahren irgendwo. Oder Asien. Und Israel, da war ich schon so oft, dass ich jetzt besser Reiseleiter mache und die Reiseleiter sagen, Herr Matute, Sie können besser Israel als wir hier, und weil ja ständig man mit der Bibel sich beschäftigt und weiß ganz genau, und dann muss man die noch draufbringen und denen mithelfen, denn die machen nur den Tourismus und wir kennen Israel anders. Also Gott erfüllt einen, weißt du, du hast alles. Meine Familie, bin Gott dankbar, dass ich meine Familie habe, dass meine Kinder dem Herrn dienen, dass meine Enkelkinder, die machen schon jungsche Arbeit und rollrentsche Arbeit und singen und spielen dem Herrn. Und die Familie zieht mit. Warum? Weil wir von Anfang an uns für den Herrn engagiert haben. Als wir hier in Berlin anfingen, damals war der David, ein kleiner Junge mit 5, 6 Jahren, der musste zeigen, wo die Toilette ist. Das war seine Arbeit. Und dann die anderen, die haben musiziert, der nächste hat Büchertisch aufgelegt, der nächste hat gesungen. Wir haben mit unserer Familie die Gemeindearbeit hier in Berlin angefangen und die Familie hält zusammen. Und es ist so wichtig, dass du dankbar bist für die Familie, die Gott hast. Investiere deine Kraft in deine Familie, wenn es irgendwie geht, deine Familie. Und die Zeit geht so schnell vorbei, wenn ich dran denke, guck mal, meine Frau, wir sind ja schon fast 40 Jahre verheiratet, wie schnell ist die Zeit vergangen, wie schnell fliegt die Zeit? Und dann fragt man sich, wo ist die Zeit geblieben? Investiere dich in deine Kinder, in deine Enkelkinder und Urenkel, wenn du welche hast. Kannst du einfach investieren. Gott entschädigt dich. Entschädige dich durch das Reich Gottes. Und die ganzen Verheißungen der Heiligen Schrift, der Bibel, ist, dass Gott die Treue belohnt, das Durchhalten belohnt, das Stehvermögen belohnt. Und weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich bewahren vor der ganzen globalen, weltweiten Krise und Katastrophe, was alles über diese Welt kommt. Weil du dich an Gott gehalten hast und auf Gott gehört hast, auf Gott geachtet hast, will ich dich bewahren vor der ganzen Versuchung, der ganze Crash, die ganze Krise. Ich bin so sicher, dass es mich nicht treffen wird. Und ich habe auch keine Angst davor. Ich habe mal Angst gehabt in einer Situation, dass als ich damals in Heilbronn wohnte und die Pershing-Raketen da mir über den Kopf da kreisten und schwebten und dann Leute sogar aus der Armee zu mir in den Gottesdienst kamen und erzählten, Heilbronn hat nur noch 8 Minuten Zeit zu existieren, weil es die Erstschlagwaffe war, wenn hier irgendwo eine sowjetische Rakete hochgeht. Und ich habe gedacht, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und dann hat Gott mir eine Botschaft gegeben, ein Bild gezeigt. Zuerst mal, ich sah lauter Fachwerkhäuser. also und Fachwerkhäuser. Und dann sah ich eine Katastrophe, die habe ich nachher auch später in der Bibel, diese Katastrophe gefunden, dass sogar die Steine aufgeleckt werden. Und also eine atomare Katastrophe, das hat mich da mein Geist noch erschreckt, noch mehr erschreckt. Und dann erzähle ich dieses dem General oder Offizier, der zu mir im Gottesdienst kommt, und beschreibe ihm das Bild, das ich gesehen habe. Und dass sowas kommt, habe ich gesagt, pass auf, ist noch gar nicht so sicher und zwar, dass es nicht kommt, aber dass es kommen wird und was ich dort lebe. Und dann sagte, weißt du, ich kann dir das Buch bringen, aber darf ich nicht. Aber ich kann dir sagen, was in unseren Übungsbüchern für die Armee, amerikanische Armee weltweit, das sind Fachwerkhäuser und nur Deutschland hat Fachwerkhäuser. Also praktisch die Üben, wie man Straßenkämpfe führt und so weiter, alles Fachwerkhäuser. Und dann hat Gott zu mir gesagt, als ich so traurig war und habe Angst, guck mal, das ist Deutschland. Und wir wissen, Hermann Hesse schrieb ja in einem seiner Gedichte, Deutschland, wir weben dir den dreifachen Fluch hinein. Erster Fluch war da, zweiter Fluch war da und der dritte wird mit Sicherheit auch kommen. Also erster, zweiter, dritter Weltkrieg. Also dieser Fluch, was kommt. Und habe ich gesagt, mein Gott, mein Gott. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben, ich werde nicht zulassen, dass mein Gerechter, dass sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich werde nicht zulassen. Und ich weiß, Gott wird nicht zulassen, dass ich neben einem Ungerechten begraben werde. Und wie auch immer das sein mag, die Entrückung wird stattfinden. Und ich denke, wir sind mittendrin in dieser Entrückung. Als jetzt diese neue Außenministerin, ja sogar Vorsitzende der israelischen Partei geworden ist und wahrscheinlich auch Ministerpräsidentin werden wird. In der Bibel ist es interessant, in der Bibel, eine Frau, zum ersten Mal in der jüdischen Geschichte übernimmt eine Frau die Führung eines Staates. Nicht nur, dass es Außenministerin ist und in der Offenbarung lesen und das Weib floh in der Wüste und wurde in der Wüste verborgen. Und vielleicht passiert das in den nächsten Tagen, also diese Art von dieser Spannung, die dort im Nahen Osten, Iran und Israel ist, dass in der Wüste floh. Und jetzt schreibt mir dieser Rabbiner, also wenn Israel noch 20, 30 Jahre besteht, das ist gut. Und es floh in der Wüste. Und in der Wüste wurde es verborgen, bis die Zeit rum war, das Weib und das Kindlein und so weiter. Interessant, weil es ist nicht normal, dass im jüdischen Staat, die sind ja hier so patriarchistisch geprägt und Männer und so Männerreligion und so weiter, dass eine Frau die Führung eines ganzen Staates hat. Aber vielleicht ist ein Zeichen von Gott. Jetzt erfüllt sich das. Und es muss sich alles erfüllen, was in der Bibel drin steht. Sonst können wir die Bibel vergessen oder streichen. Und irgendwann passiert es. Das ist nicht umsonst, wenn du Gott dienst und Gott vertraust. Die Israeliten, ganz schnell, die Israeliten, die haben 400 Jahre in Ägypten gearbeitet, als sie ausgezogen sind. Sie sind nicht mit leeren Händen ausgezogen. Die haben alles mitgenommen. Goldenen und silbernen Gefäße. Wer Gott dient, der dient nicht umsonst, nicht vergeblich, der opfert nicht vergeblich, der betet nicht vergeblich, der predigt nicht vergeblich. Wie oft habe ich gedacht, unsere Arbeit im Herrn, ach, was bringt das raus? Also ich habe oft gedacht, wenn ich so manchmal nachts von Gottesdiensten heimgefahren bin, weite Strecken gefahren bin, was bringt es mir? Was habe ich? Und dann hat Gott mir immer wieder zugerufen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich, wenn wir es in dem Herrn tun, wenn wir es für den Herrn tun, wenn wir im Namen des Herrn tun, nicht von uns und nicht wegen uns, aber dem Herrn gedient. Und wenn ich überall hinkomme, wo ich früher mal gepredigt habe und wo ich dachte, es ist vergeblich gewesen, es ist nicht vergeblich, ich kriege so viel Feedback, so viel interessante Informationen. Guck mal, der dient Gott, der ist in Mission in Tschad und der ist auf dem Missionsfeld und der ist dort und der ist da und der macht dies und jenes, der leitet eine Bibelschule, der andere predigt in der Gemeinde. Es ist nicht vergeblich und das alles so aus diesem Kreis, wo ich dachte, Mensch, guck mal, am besten machst du dich den Laden. Verstehst du? Und immer wenn ich so dachte, jetzt machst du dich den Laden und ist alles umsonst, aber trotzdem durchgehalten, weil der Herr gesagt hat, es ist nicht vergeblich, es hat sich ausgezahlt. Und immer dann, wenn ich dachte, ich mache jetzt dicht, da passierte was. Dann kommt plötzlich einer, verläuft sich einer oder eine und ich werde nie vergessen, ich wollte aufs Missionsfeld mal gehen als junger Prediger, mir hat Deutschland nicht gefallen. Weiß ich nicht, warum auch, ist ja egal, eine andere Geschichte. Ich wollte immer, und habe gesagt, Herr, ich möchte aufs Missionsfeld gehen, aber in ein Gebiet, wo noch kein Missionar ist. Ich möchte nicht irgendwo arbeiten, wo schon andere gearbeitet haben. Ich möchte in ein Gebiet gehen, wo noch keiner war. Und wir haben Teestube gehabt in der Zeit. Wir schließen die Teestube. Ich bin gerade dabei, die Teestube zuzuschließen. Unsere Leute gehen raus. Da kommt einer, was, Sie machen jetzt Schluss? Da sagt ja, ist niemand gekommen heute Abend und wir machen Schluss jetzt. Ach, also ich komme. Würden Sie für mich aufmachen? Da habe ich gesagt, gut, wenn Sie wollen. Und dann sind wir nochmal reingegangen, die Schwestern haben Tee gekocht und haben wir Tee getrunken und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, okay. Und haben wir dann geredet und dieser Wolfgang heißt er, hieß er, heißt er immer noch. Und das sagt, war Praktikant aus Österreich und kam vorbei, hat das Jesus Center gelesen und sagte, ich möchte mich bekehren. Also gut, knie uns hin und wir bekehren uns. Und dann, wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir die ganze Nacht schon, weil es schon abends sowieso spät war, die ganze Nacht durchgemacht, wir sind gleich dort geblieben. Und dann gesagt, gut, wir machen jetzt eine Gebetsnacht noch ganz kurz oder beten bis morgen früh und dann gehen wir nach Hause. Dann sagt ich bleib auch da, hat in der Nacht Geistestaufe bekommen. Am nächsten Morgen, so gegen 5 Uhr, 6 Uhr kommen wir raus, kommt gerade der Postbote, der Zeitungsbursche oder Zeitungsmann, sagt er, was? Haben Sie heute noch nicht geschlafen? Wir waren so frisch. Wir sind noch zur Taufe gefahren, ist getauft. Und heute ist er bis heute noch Missionar in Nepal. In Nepal kommt man sonst nicht rein als Missionar. Er ist Ingenieur oder Mathematiklehrer, also auch Ingenieur. Seine Frau ist Mathematiklehrerin und die dienen dort, macht Englischunterricht und missioniert so auf diese Tour und erreicht dort Leute. Ist bis heute dort in Nepal Missionar. Nur, wir wollten dicht machen. Wir wollten nur zumachen und Schluss machen und Feierabend haben. Aber was Gott fängt an und was wir so in eine Seele investiert haben, eine einzige Seele. Und manchmal führt Gott da, wo wir denken, es ist umsonst. Geht's erst weiter. Okay, es ist nicht umsonst. Was springt uns dabei raus? Gottes Segen liegt immer auf allem. Und ich darf jetzt noch eine Sache sagen. Also beteilige Gott an deinem Leben. Und das andere, was Gott mir heute Abend gesagt hat und das ich euch auch weitergeben sollte, Gottes Segen liegt auf alles, was umsonst ist. Was umsonst ist. Darauf liegt der Segen Gottes. Alles, was umsonst ist. Was umsonst aussieht. Und Gott gibt umsonst auch, und alles, was umsonst ist, da liegt ein besonderer Segen Gottes. Wenn wir umsonst denken, die wir dienen, umsonst setzen wir uns ein, umsonst beten wir, umsonst hast du tatsächlich nicht bekehrt und dergleichen. Und in dem Moment, wo wir glauben, dass es umsonst, da passiert das Wunder. Meine Frau, mein Schwager, der war nicht gläubig, die haben große Not gehabt, alles, was auch immer war. Einige kennen, die kommen ab und zu mal hier und besuchen uns. Adelheid Kersten, die hat schon eine Frauenstunde gemacht vor gar nicht so langer Zeit. So, Frau Kersten, also meine Schwägerin, die war alkoholabhängig, süchtig und so weiter. Die hat auf der Stelle ihr Auto verkauft, BMW versteigert, als dem nächsten Weißbietesten und versoffen das Geld. Muss ich vorstellen. Und das war die Situation. Und die lebt also wirklich katastrophal. Und mein Bruder, also mein Schwager, hat überhaupt nicht reagiert. Meine Frau hat immer Geburtstagsgrüße geschickt, immer zu Weihnachten was geschickt. Kein Dankeschön, gar nichts. Dann hat sie gesagt, es bringt nichts. Adrian bekehrt sich sowieso nicht, will mit uns nichts zu tun haben. Und es wird nichts daraus. Und an dem hat sie keine Karte zum Geburtstag geschickt und Tag drauf ruft er an, hast du mich aufgegeben und in dem Jahr hat er sich bekehrt und zwar ganz radikal. Wenn wir aufgeben und denken, es ist umsonst, das ist der Moment, wo Gott einsetzt. Diese Investition, für uns sieht es umsonst aus, aber da fängt Gott an und fängt an zu wirken. Also sagt nicht, es ist umsonst. Lohnt sich dein finanzieller Einsatz? Das Geld, was du einsetzt, die Kraft, die du einsetzt, die Zeit, die du einsetzt, das Opfer, das du bringst, lohnt sich das alles? Und du denkst manchmal, wenn du nichts erreichst. Aber denk dran, wie ein Weizenkorn, das muss in die Erde fallen und sterben. Das ist die Philosophie Gottes. Der Weg zur Frucht ist zuerst mal in die Erde gelegt werden, sterben, dann wird das Bäumchen und immer größer, ein Apfelbaum, und erst dann nach gewisser Zeit Frucht und Ernte. Wer nichts mehr besitzt, der besitzt alles, was Gott hat. Das ist diese Investition. Ganz schnell noch eine Bibelstelle. Prediger Kapitel 7, Vers 4. Der Unwissende geht am liebsten dorthin, wo man lustig ist. Power ist, was los ist und so weiter. Der Wissende aber geht dorthin, wo man trauert. Eine ganz komische Stelle. Aber du verstehst das, wenn du das griechische Denken verstehst oder auch aus Prediger, was noch weiter steht. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Mensch, erkenne, dass du sterblich bist. Wenn du das erkennst, du bist sterblich, das heißt, du musst sowieso alles hier lassen. Wenn du das gelernt hast, das begriffen hast, kannst du dich richtig investieren. Beteilige Gott an deinem Leben. Spörtchen, und von dem habe ich gelernt, wie man predigt ein bisschen. Und das tue ich auch immer wieder, versuche es immer wieder. Und Spörtchen hat gesagt, predige es so, als wenn das deine letzte Predigt wäre. Und wir sollten so leben, als wenn das das letzte Mal wäre, wo wir einander begegnen. Wir sollten so handeln, als wenn wir das letzte Mal was haben zum Geben, wir haben sonst nichts mehr, nachher sind wir pleite. Tu es so, als wenn du das allerletzte Mal hier gewesen bist. Gib, als wenn das das allerletzte Mal wäre. Sag, als wenn es das allerletzte Mal wäre. Du weißt nicht, ob du morgen noch eine Chance hast. Beteilige Gott an deinem Leben. Mit dieser Botschaft höre ich auf und ich möchte dir Gelegenheit geben, beteilige Gott, auch an deine Finanzen. Und du wirst sehen, auch deine Gesundheit. Lass dich nicht vom Teufel unterkriegen, wenn du krank bist. Also heute geh nicht im Gottesdienst, erst recht. Denn hier könntest du durchaus geheilt werden, gesund werden. Hier könnte ein Wunder passieren. Oder wenn du Probleme hast, du solltest gerade, wenn du Probleme hast, in den Gottesdienst gehen. Was macht der Teufel, dieser Gauner und Lügner und Schlitzohr? Wenn du Probleme hast, bleib zu Hause im Bett, keiner soll dich sehen. Nein, erst recht, man kommt wegen Problemen in die Gemeinde, damit Probleme gelöst werden, damit man Antwort bekommt, Lösung bekommt vom Herrn. Okay, lass uns aufstehen und lass uns Gott an unserem Leben beteiligen. Halleluja, Vater, ich danke dir für heute Abend und ich danke dir, dass wir dich haben und ich weiß, es lohnt sich, wenn ich sehe Jesus. Es lohnt sich, wenn wir dann vor dir stehen und wir werden belohnt, reich belohnt werden. Wir werden ernten ohne aufhören. Da, wo wir hier uns engagiert haben, eingesetzt haben, wo wir dir gedient haben aus Liebe, nicht aus Verstand, sondern äußerlich von uns aus gesehen umsonst. Aber für dich war es nicht umsonst. Denn Herr, du lässt es nicht lumpen. Herr, du vergiltst jedem und sogar hundertfältig und mit dem ewigen Leben obendrauf. Ich preise dich und danke dir für heute Abend, dass du unsere ewige Belohnung bist. Ich preise dich, Gott. Amen.